man muss verstehen, wie die Kultur funktioniert. Ich würde mal sagen, wenn die Leute mich, wenn die mich fragen, wie geht's dir eigentlich so nach der ersten Zeit, dann sage ich immer, vieles vertraut und trotzdem alles neu.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, heute zusammen mit Dominik Späth durch diese Folge zu führen. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Und unser heutiger Gast ist seit Januar als weiterer Geschäftsführer bei VG Ort gestartet, einem familiengeführten Industriemittelständer aus der Rohstoff- und Baustoffwelt rund um Gips und Anhydrit. Nach vielen Jahren in größeren Unternehmensstrukturen wie Fermacell oder Casea erfolgt jetzt also der Schritt in die Geschäftsführung von VG Ort. Alles ist noch sehr frisch, die ersten 60 Tage, also viele Eindrücke, viele Entscheidungen und genau darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Was verändert sich, wenn man in ein Familienunternehmen kommt, in dem über Jahrzehnte vieles auf eine Person zugeschnitten war und plötzlich müssen Entscheidungen, Verantwortungssteuerung neu verteilt werden? Und wir sprechen natürlich auch über die Rahmenbedingungen in der Branche, also über die Fragen, die heute entschieden werden müssen, damit ein Unternehmen in 10 Jahren gut aufgestellt ist. Ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist, online zugeschaltet. Herzlich willkommen, Carsten Kettler. Und wir haben uns auf das Du geeinigt. Ich freue mich sehr. Also hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke, dass ich den Podcast heute mitgestalten darf.
Carsten, du hast mir gerade erzählt, du hast einige unserer Podcasts gehört und auch heute würde ich gerne mit dir mit der ersten Frage starten. Was beschäftigt dich denn derzeit aktuell beruflich besonders und wenn du magst, gerne auch privat?
Ja, also du hast es gerade schon gesagt, Dominik, ich habe ein paar Podcasts schon gehört und in den meisten ist immer das gleiche Thema, natürlich die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Ganz besonders die langsame Erholung in der Bauindustrie, die wir natürlich haben. Es fehlen immer noch Wohnungen, trotzdem tut sich da momentan sehr wenig. Das ist natürlich etwas, was wir schon sehr besonders begutachten. Und natürlich auch die weltpolitische Lage. Gerade als wir in unserem ersten Vorgespräch zusammengekommen sind, hat sich eine ganze Menge geändert. Und wir sehen ja momentan auch, was passiert auf dieser Welt. Und Energiepreise steigen gerade wieder. Auch das Thema Rohstoffversorgung wird gerade wieder auf den Kopf gestellt, weil halt eben doch das eine oder andere nicht so läuft. Also von daher, das sind schon die Themen, die uns gerade hier auch wieder sehr bewegen. Und wir haben heute gerade auch intensiv über ein paar Sachen besprochen, über die wir uns jetzt hier beschäftigen müssen. Und privat ist es halt einfach so, unsere Tochter wird 18 dieses Jahr und damit verändert sich natürlich auch bei uns das Leben. Irgendwann ist sie aus dem Haus. Und ja, das wird natürlich auch unser Leben nochmal ein bisschen auf den Kopf stellen. Die Themen werden anders werden. Und ja. Ich denke, das ist zwar normal, aber natürlich ganz viel Veränderung.
Eine spannende Zeit. Man lernt dann wieder das Beziehungsleben, oder?
Ja.
Wenn man
ja
dann alleine ist.
Darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Das hast du nämlich so nett im Vorgespräch erzählt, dass sich ja wirklich zwei Ebenen gerade ja parallel bewegen. Privat wieder mehr das Zusammenleben und beruflich dieser komplett neue Kontext, neue Verantwortung. Was ist denn da die größte Veränderung, die du da gerade im Alltag spürst?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man einen neuen Berufsweg startet, dann finde ich zumindest das, was ich bei mir merke, ist eine andere Reflexion. Also ich versuche mich schon anders zu reflektieren, weil man natürlich ganz viele neue Eindrücke bekommt und sich natürlich fragt, was ist denn gut, was ist denn schlecht? Wie wirkt man selber auch auf bestimmte Dinge? Also da merke ich schon, dass diese Gespräche auch dann, man nimmt das mit nach Hause. Das ist ein Gespräch, was man natürlich zu Hause manchmal führt, auch mit Freunden. Also das ist schon ein Thema, was mich halt eben gerade sozusagen nochmal anders wieder betrifft. Man reflektiert sich immer mal wieder, aber ich glaube, so intensiv macht man das gerade am Anfang, weil man dann halt eben tatsächlich guckt. Und ich habe es ja gerade gesagt, im Falle des privaten Lebens natürlich einfach die Gespräche am Frühstückstisch ändern sich. Das ist dann halt einfach so, weil man natürlich dann feststellt, wenn das Kind auf einmal nicht mehr da ist, man muss sich halt eben das Zusammenleben neu erfinden. Die Themen werden anders, Urlaubsziele werden anders ausgewählt. Also insofern, auch das ist natürlich etwas, was ich gerade im Alltag merke, dass das halt eben wieder neu gefunden wird.
Ja, zumal du auch jetzt nach vielen Jahren, glaube ich, jetzt hier wieder nach Hause gezogen bist. Ist das richtig?
Ja, genau. Also ich hatte eine ganze Zeit lang, als ich bei Fermacell selber 13 Jahre lang tatsächlich dann auch außerwärts gewohnt, bin nur am Wochenende zu Hause gewesen und das war für uns, als ich dann zurückgekommen bin, schon eine Umstellung, weil man ja irgendwie wieder wie ein Fremdkörper dann ist. Man muss sich dann einfinden und da kann man dann als Führungskraft nicht die Führungsrolle ausüben, sondern da weiß man dann am Ende auch, wer der Boss im Hause ist. Insofern, ja, haben wir dann uns auch wieder neu gefunden.
Sehr schön. Aber auch beruflich ist ja wirklich alles noch sehr, sehr frisch. Du bist seit Januar als Geschäftsführer bei der VG Ort. Die ersten fast 60 Tage sozusagen, wenn du auf diese Startphase schaust, was hat dich bisher am meisten beschäftigt oder was nimmt gerade den größten Raum ein, außer der konjunkturellen Lage in der Bauwirtschaft derzeit?
Naja, wenn man das sich anguckt und man hört das ja immer, so ein Familienunternehmen lebt ja auch von den Personen dahinter, von den Unternehmern. Und das ist ja hier eine neue Situation. Ich komme jetzt rein und habe einen Kollegen, der seit über 30 Jahren, mehrere Jahrzehnte dieses Unternehmen führt und natürlich auch alles sehr im Detail kennt. Da hat sich natürlich unheimlich viel Wissen auch angesammelt und für uns wird natürlich die Frage sein, wie wir dieses Wissen transportieren am Ende. Wie wird es halt eben das Know-how und das Wissen für das Unternehmen auch für mich als Geschäftsführer, aber auch für die folgenden Generationen eigentlich konservieren, wenn man das so will. Insofern ist das schon ein großes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es war eingangs ja mal erwähnt, wir haben viele Entscheidungen getroffen, die in den letzten 10 Jahren eigentlich heute zu einem erfolgreichen Unternehmen geführt haben. Wir müssen jetzt wieder unter Entscheidungen treffen, die dann für die nächsten 10 Jahre wieder wirken. Und das sind so die Dinge, die uns hier natürlich in so einem familiengeführten Unternehmen schon auch dann beschäftigen, weil man natürlich auch als fremder Geschäftsführer einfach ja eine andere Erwartungshaltung erfüllen muss.
Wir haben eben schon gemerkt, dass es nicht nur ein neuer Job ist, sondern ein echter Kontextwechsel für dich. Was ist für dich der größte Unterschied, seit du in der Geschäftsführung eines familiär mittelständischen Unternehmens bist im Vergleich zur vorherigen Situation, wo du ja eher konzernorientiert gearbeitet hast?
Ja, ich glaube, eindeutig ist so das Thema Regeln und Ordnungen sind halt in Konzernstrukturen natürlich anders. Man sitzt halt schon deutlich mehr in der Linie. Das ist halt eben etwas, was hier eben nicht so ist. Man hat sehr flache Hierarchien. Wir haben eine schlanke Organisation. Zugegebenermaßen sind nicht alle Prozesse dann auch in diesem gleichen System schlank gehalten. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass man hier auch eine Erwartungshaltung von den Mitarbeitern hat, eben erreichbar zu sein, dass man halt eben auch am Ende, wie soll ich sagen, über auch den Tellerrand gucken muss, nicht nur in seinen Bereich rein. Das sind so viele Dinge, die so ein Familienunternehmen, Unternehmertum ausmachen. Auch ja. Das ist ja, viele Leute, die vielleicht euren Podcast hören, haben das ja auch schon mitbekommen, wenn ihr über Familienunternehmen gesprochen habt, geht es viel über Werte, die halt eben dieses Familienunternehmen vermittelt werden. Das stelle ich ja auch hier wieder fest. Also dieses Thema, man ist halt für die Mitarbeitenden verantwortlich, man ist aber auch dem Unternehmen verantwortlich. Das sind schon Werte, die auch eben nicht nur irgendwo eine Leitlinie drin stehen, sondern die halt auch tatsächlich gelebt werden. Und das ist auch hier so. Insofern ist das tatsächlich etwas, was ich schon feststelle, dass das einfach ganz anders ist. Und da muss ich mich auch dann neu finden, weil es natürlich für mich auch etwas Neues ist. Allerdings muss ich auch sagen, die Entscheidung, hierher zu gehen, die habe ich ja für mich ganz besonders getroffen, weil ich ja festgestellt habe, dass ich in so einem Umfeld, wo man halt eben nicht nur einen Bereich hat, sondern tatsächlich auch ein bisschen weiterdenken soll, langfristig orientiert sein soll, dass das einfach für mich genau der Bereich ist, wo ich gerne arbeiten möchte. Insofern war das auch ein konsequenter Wechsel, den ich am Ende dann gemacht habe, der aus meinem Herzen herausgekommen ist.
Also ein bewusster Wechsel. Aber ja. Das Thema Werte finde ich spannend, ist, wie du es auch schon gesagt hast, in Familienunternehmen besonders. Aber woran merkt man das oder merkst du das am deutlichsten? Wie lebt ihr die Werte konkret, wenn ich jetzt mal sage, so, wie sieht man das in Meetingstrukturen, in der Kommunikation oder wie setzt ihr das um?
Also am Ende ist das ja so, klar ist, wenn man halt eben guckt, wie nochmal Mitarbeiter mit einem umgehen, ist das halt eben schon ein Thema. Ne? Also wir haben eine Kultur der offenen Tür, man kann halt jederzeit kommen, man ist auch nicht so in Hierarchien gesetzt sozusagen. Ne? Also wenn hier irgendeiner ein Problem hat, dann rennt er halt eben auch zur Geschäftsführung. Man ist viel in seinem Unternehmen unterwegs und ich glaube, das ist ja etwas, was man auch will. Man will ja in sein Unternehmen reinhören, weil man ja ein deutliches Interesse dran hat, gerade dass das halt eben gut läuft, dass die Probleme rechtzeitig angesprochen werden. Das sollte nichts auf die lange Bank geschoben werden, sondern man muss halt eben gleich darüber reden. Und das merkt man halt eben dann schon, weil eine Offenheit, die dann dazu gehört, das ist etwas, was wir hier dann halt eben auch tatsächlich leben. Und gerade das Thema Verantwortung für Mitarbeiter, ich kann das auch nur noch mal heute so sagen, das war so, als wir zusammengesessen haben, auch jetzt gerade, wenn wir gucken, ob es wieder eine Krise gibt oder nicht, da war schon wichtig, dass wir immer unsere Mitarbeiter halten, dass wir für unsere Mitarbeiter da sind. Ich glaube, das wird schon anders gelebt, als wenn man einen Kunden, sag mal, einen kurzfristigen Druck hat. Und das ist schon etwas, was man halt eben versucht, auch den Leuten mitzugeben. Und tatsächlich etwas, was ich für mich gesehen habe, dass das einfach toll ist. Und wir haben uns heute darüber unterhalten, auch das Thema, wenn Investitionen anstehen, trotzdem auch zu investieren, auch wenn vielleicht die Zeiten nicht immer gut sind, sich trotzdem zu modernisieren, weil nach jede schlechte oder jede Krise bietet ja auch eine Chance. Und die zu nutzen, ich glaube, das ist in einem Familienunternehmen tatsächlich etwas, was schon stark gefördert wird. Und zumindest das, wenn ich die Leute höre, die bei euch mitgemacht haben, dann finde ich mich da auch am Ende wieder in gerade diesen Familienunternehmen-Themen. Ich will ja die Konzerne deswegen nicht schlecht reden, sondern da hat ja alles ein Für und Wider. Man muss sich halt eben ja selber irgendwo die Frage stellen, wo findet man sich am deutlichsten wieder? Und ich fand mich halt eben hier wieder, weil das sind Werte, die ich auch selber halt eben teile, weil es mir halt eben auch selber wichtig ist. Das hat auch vielleicht mit seinem eigenen Werdegang immer ein bisschen was zu tun. Das ist dann einfach so.
Was ich total sympathisch finde, du hast einen Satz gesagt, ich brauche es dokumentiert, ich muss Entscheidungen nachvollziehbar machen. Erklär das doch nochmal.
Hat dir das gefallen? Ja, das ist so. Also ich man braucht halt Transparenz. Also das Thema ist halt, am Ende ist halt das Thema Wissen und Erfahrung zu dokumentieren. Ich hatte es ja gesagt, wir leben in Familienunternehmen, das ist dann halt auch das, was passiert ist. Vieles geht halt eben über den Chef, Dinge werden entschieden, die Entscheidungen sind ja in vielen Fällen auch richtig, aber sie sind halt eben nicht immer dann so dokumentiert, sondern man hat halt eben Dinge dann entschieden und wir müssen halt eben jetzt einfach gucken, dass wir das so für alle, die uns nachfolgen ja auch, wir wollen ja, dass das Unternehmen auch dann weitergeht, wenn auch noch andere Leute nach mir kommen, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da Transparenz hat, und mir hilft es auch, Entscheidungen zu treffen, denn am Ende ist das so, auch wenn man natürlich mich auch hier ausgewählt hat, weil man dieses Thema Unternehmertum sieht und wenn man das halt gerne möchte, muss man immer sagen, es ist dann trotzdem ja nicht mein Geld, sondern wir gehen hier mit dem Geld unseres Gesellschafters um, und ich sag mal, da finde ich es auch eine Verpflichtung, einem fremden Gesellschafter jetzt oder einem fremden Geschäftsführer gegenüber, dass er das halt eben auch vernünftig dokumentiert und halt eben auch dann die Transparenz schafft, dass man halt eben sehen kann, warum sind diese Entscheidungen getroffen worden. Ich finde das schon ein wichtiges Thema. Deshalb ist mir das halt eben wichtig, wir müssen halt die Entscheidung nachvollziehbar machen, auf allen Ebenen dann am Ende, weil auch das ist ein Thema, wenn wir darüber nachdenken, auch andere Führungsebenen mit reinzunehmen, auch deren Entscheidungen müssen ja nachvollziehbar für alle sein. Ich glaube, dass das schon ein Thema ist. Und das heißt ja nicht, dass man ellenlange Romane schreiben muss oder Vorstandsvorlagen, aber eine gewisse Art von Dokumentation, um das nachzuvollziehen, glaube ich, sollte man halt eben schon machen. Das finde ich einfach ein wichtiges Thema, weil es zur Steuerung hilft. Wir wollen ja ein Unternehmen steuern.
Du hast beschrieben, dass in einem Familienunternehmen über viele, viele Jahre vieles sehr stark auf eine Person zugeschnitten sein kann, weil eben Entscheidungen logischerweise auch immer das eigene Geld sind oder ans eigene Geld gehen. Wenn du jetzt neu dazukommst, was sind die ersten Dinge, die du in so einem Setup klären musst, damit Steuerung funktioniert? Also Zuständigkeit, Entscheidungswege, Dokumentation, und womit hast du als erstes angefangen?
Mir wäre persönlich war es halt einfach wichtig, auch die Leute kennenzulernen. Wir hatten ja gerade das Thema Leitlinien schon. Ich glaube, man kann das irgendwo dokumentieren, nämlich man muss das spüren und leben, das und erleben. Und deshalb war es mir ganz wichtig, am Anfang auch viele Gespräche zu führen. Und das hatte ich mir auch bei meinem Einstieg erbeten und habe gesagt, ich möchte einfach mich in die Meetings setzen, die es hier gibt, einfach mal zuhören, um zu wissen, welche Themen sind eigentlich die, die uns hier bewegen. Das ist ja eine Frage von Kompetenz, die in einem Unternehmen ist, die meistens ganz viel vorhanden ist, und man möchte einfach mal so ein Gespür dafür bekommen. Und man sieht ja dann auch, gerade in so einem Meetingsbereich, wie die Leute miteinander umgehen, wie Projekte geführt werden. Also man kann eine ganze Menge daraus lesen. Das war mir einfach total wichtig. Dann war es mir sehr wichtig, dass wir die Werke besichtigen, dass die Leute einen auch kennenlernen. Also sie sollen mich ja nicht nur von einem Stück Papier sehen, sondern die sollen halt eben einfach mal einen persönlich kennengelernt haben. Das waren die Dinge, die wir halt eben schon am Anfang gemacht haben, um einfach so ein Gefühl dazu bekommen. Dabei haben wir aber dann schon schnell festgestellt, dass wir für Klarheit und Offenheit sorgen müssen und den Leuten auch sagen müssen, wie das aufteilen. Mein Kollege ist ja auch noch weiterhin im Geschäft hier als Geschäftsführer. Wir sind ja jetzt zu zweit unterwegs, und da war es dann schon so, dass wir die Verantwortung aufteilen mussten. Also das war ein Thema, was auf jeden Fall am Anfang ein ganz wichtiger, zentraler Punkt ist, zu sagen, wer übernimmt jetzt welche Themen. Und dann haben wir uns halt eben angeguckt, was sind so die Themen, die auch die jetzt zukunftsfähige Entscheidungen brauchen. Und da meine Zeit hier sicherlich auch noch ein bisschen länger sein wird, war es dann tatsächlich so, dass wir gesagt haben, hey, das sind die Themen genau, die in meinen Bereich dann reinfallen, um wirklich auch zu gucken, die uns lange begleiten, dass wir sie halt eben umgesetzt bekommen. Also dafür eine Klarheit und eine Struktur zu sorgen, das ist dann auch ein Thema, was auf jeden Fall ganz am Anfang gleich mit dazu gekommen ist.
Klassischer Geschäftsverteilungsplan, oder?
Ja, so, aber ja, das ist so klassisch, gibt's das dann manchmal nicht, aber das ist, du hast schon recht, Dominik, am Ende geht's darum, wirklich zu gucken, was sind denn die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil die Leute brauchen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch in so einem Unternehmen, eine klare Hierarchie und zu sagen, okay, an wen kann ich mich wenden, wenn es ein Problem gibt. Und wenn du zu zweit bist und sie nicht wissen, wo renne ich jetzt hin, dann ist es halt auch schwierig.
Aber das ist wahrscheinlich trotzdem erstmal ein Prozess für die Mitarbeiter, wenn sie immer zum Chef gegangen sind mit ihren Themen, oder? Und jetzt zu dir kommen sollen. Du bist ja auch erst 2 Monate dabei. Klappt das schon so reibungslos oder ist das noch im Werden?
Das ist deshalb ganz spannend, weil das natürlich auch eine Frage ist, wie beide Seiten damit umgehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich total super, weil mein Kollege da auch dann gesagt hat, hier ist deins. Also das macht er schon konsequent und das hat er auch gesagt von vornherein. Auch das ist ja bei einer Übergabe nicht immer ganz einfach. Also man muss ja auch loslassen können. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich hier die richtige Entscheidung getroffen habe, das zu machen, weil genau das hier auch passiert. Und das ist ganz oft ja auch ein Hindernis. Aber hier in dem Fall ist es wirklich so, das funktioniert schon deshalb gut, weil man einfach gesagt hat, so, pass auf, so läuft das jetzt in der Zukunft. Und wir stimmen uns ja auch viel ab. Also Kommunikation zwischen uns ist jetzt wichtig geworden. Und das ist für uns beide ein Prozess, der muss jetzt anfangen zu leben. Wir haben jetzt die Strukturen geklärt, die Leute wissen, wo sie hinkommen. Ich gebe zu, am Anfang war das tatsächlich auch so, dass ich habe das an den Gesichtern gesehen, wenn man was entschieden hat, haben die immer überlegt, so muss ich jetzt noch eine Etage weitergehen oder ist die Entscheidung jetzt eigentlich schon final? Das kann man aber klären, das ist kein Problem. Ja.
Wenn ich jetzt, oder wenn wir jetzt die ersten 60 Tage anschauen, du hast jetzt vorhin gesagt, dir ist es ganz wichtig gewesen, in die Berge zu gehen, die Menschen zu verstehen, bevor du überhaupt an Veränderungen gehst. Was sind so deine ersten Themen, die du angegangen hast in der kurzen Zeit oder was dir einfach auch in der Zukunft wichtig ist?
Ja, ein paar Sachen habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, das Thema, man muss verstehen, wie die Kultur funktioniert. Ich würde mal sagen, wenn die mich fragen, wie geht's dir eigentlich so nach der ersten Zeit, dann sage ich immer, vieles vertraut und trotzdem alles neu, weil natürlich eine Kultur anders mit Dingen umgeht. Die Themen sind wahrscheinlich in der Industrie alle relativ gleich und trotzdem ist das natürlich alles neu. Das heißt einfach zu verstehen, wie die Kultur funktioniert. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil diese DNA von einem Familienunternehmen wollen wir ja weiterhin behalten. Und deshalb glaube ich, das ist schon ein Thema, dass auch wir das den Mitarbeitern mitgeben müssen. Weil ich glaube, viele Mitarbeiter, die auch hier sitzen, natürlich genau aus dem Grund hier sind, weil sie eben diese familiengeführte Kultur schätzen. Und dass natürlich auch, wenn jemand Fremdes da reinkommt, sich natürlich jeder die Frage stellt, bleibt das auch so? Und das ist halt eben tatsächlich so ein Thema, das, was wir ganz am Anfang halt eben gemacht haben. Und diese Struktur zu erkennen, wie sie läuft, da gibt es ja inoffizielle und offizielle Wege, das weiß man ja. Das ist halt einfach so ein Thema, das ist schon wichtig, das halt eben kennenzulernen und dann zu verstehen, wie es halt eben funktioniert, weil daraus sich dann halt eben auch die Dinge ergeben, wie man sie halt eben zukünftig angehen muss. Und ein Thema halt eben das Thema Transparenz, hatten wir vorhin auch schon mal, ist halt eben auch dann für uns jetzt wichtig, weil wir einfach dann einen anderen Weg der Führung brauchen. Denn wie gesagt, ich bin nicht 30 Jahre in diesem Unternehmen gewesen und kenne nicht jede Schraube. Das setzt für mich auch neue Voraussetzungen.
Du hast auch so einen wunderbaren Satz gesagt, ein Geschäftsführer ist oft der schlechteste Projektmanager, weil sonst niemand mehr denkt. Mich interessiert mal, wie du es jetzt schaffst, so eine Kultur der Verantwortung zu schaffen, dass wirklich jetzt auch mal Verantwortung übernommen wird, dass nicht sofort vielleicht zum Chef gegangen wird, der dann die endgültige Entscheidung trifft, sondern jeder jetzt selbst mitdenkt. Gut, haben wahrscheinlich vorher auch alle mitgedacht, aber sozusagen jeder selber sich als Unternehmer sieht und diese Verantwortung auch übernimmt.
Ich will vielleicht den Satz nochmal, als ich den gesagt habe, nochmal kurz erklären, weil das auch vielleicht erklärt, was ich damit meine. Am Ende ist das so, ich habe beide Positionen ja schon ausgeübt. Und das ist dann spannend, wenn man so als Erfahrung sammelt. Und warum ich das immer sage, hat einfach was damit zu tun, wenn du ein Projekt leitest als Projektmanager, du lädst die Leute ein, du gibst das Projektziel oder du erklärst natürlich, wie das Projekt ist. Man erzählt über das Projektziel und dann fangen natürlich alle an, auch darüber zu diskutieren. Man hat Pros, man hat Kontras, man hat verschiedene Abteilungen am Start und da gibt es ja eine Diskussion, die entsteht und daraus entstehen natürlich auch so Ideen. Man weiß, was gut geht, was nicht gut geht und man kann daraus sozusagen auch gut ableiten. das Problem ist beim Geschäftsführer, die Rolle habe ich ja auch dann schon ein paar Jahre gehabt, ist dann, du gehst halt in ein Meeting rein und du hast das Ergebnis eigentlich schon vorweggenommen. Also du sagst eigentlich rein, so, das machen wir jetzt und du verteilst doch die Aufgaben. Und damit ist natürlich einfach das Thema, dass am Ende so ein bisschen diese Diskussionskultur und halt eben auch dann vielleicht die Kompetenz im eigenen Unternehmen manchmal zu kurz kommt. Das hat nichts damit zu tun. Ich glaube, das ist halt auch nicht so, dass die Leute nicht mitdenken. Da gebe ich dir recht, das ist natürlich nicht damit gemeint, aber das ist, glaube ich, schon so, dass wir einfach die Kompetenz, so würde ich es mal nennen, im Unternehmen wieder anzapfen müssen und einfach sagen, was ist eigentlich das Thema, was halt eben, wie ihr es lösen würdet. Ich habe das in meiner Vergangenheit immer so gemacht, wenn die Leute bei mir gestanden haben und mir ein Problem geschildert haben, habe ich meistens immer gefragt, und wie würdest du es lösen? Und dann fängt so eine Diskussion an. Und ich glaube, das brauchen wir auch grundsätzlich vielleicht in Deutschland wieder ein bisschen mehr Diskussionskultur. Die muss schon effizient sein. Also es gibt ja so einen schönen Satz, der heißt, es ist alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Das führt dann oft zu Ineffizienzen. Aber ich glaube schon, dass alles auf den Tisch kommen sollte. Und man wirklich sagen sollte, okay, was ist gut, was ist schlecht. Und deshalb ist es manchmal wichtig, dass man auch den Raum für andere lässt, eine Diskussion zu machen. Das klingt total einfach und ist doch so schwer. Weil das ist eine langwierige Sache. Man muss gucken, eine Diskussion muss man ja führen. Und das ist eine Herausforderung, die gar nicht so einfach ist. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß das. Man muss die Rahmenbedingungen einhalten. Man muss halt sagen, was geht halt, also nicht, ne? Also das ist so auch ein Miteinander umgehen. Aber man muss das auch zulassen dürfen. Und das ist manchmal halt schwer. Und insofern sage ich immer, wir möchten halt eben einfach, dass unsere Leute das Problem lösen. Das muss man denen auch sagen. Sie müssen Alternativen mitbringen. Und das kann man schon auch führen, indem man halt eben die richtigen Fragen stellt.
Merkst du schon, dass sich da ein bisschen was verändert hat durch die offenen Türen, die vielen Gespräche, die Verantwortung sozusagen auch wieder mal übergeben? Jetzt in den ersten 2 Monaten, merkst du schon an Kleinigkeiten, dass sich da was getan hat oder ist noch viel zu früh?
Ja, es ist natürlich sehr früh, darüber zu reden, was man halt eben als Veränderungen feststellt. Man kriegt natürlich ab und zu mal eine Rückmeldung. Das ist schon mal ganz nett. Ich habe heute, als wir ein paar Sachen besprochen haben, mir auch einer gesagt, Mensch, das ist schön, dass man halt eben Dinge auch nochmal offen besprechen kann. Also ich glaube auch, dass Leute danach, ich will nicht sagen lechzen, aber dass Leute sich danach sehen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, man kann das auch machen. Das hat aber was mit Vertrauen zu tun. Das ist ja eigentlich auch ein Merkmal von Familienunternehmen. Also dieses Vertrauen in Organisationen rein, das ist ja schon da, weil man das einfach braucht. Wir brauchen Leute, die über den Tellerrand gucken. Und das müssen wir halt einfach, glaube ich, nur nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rauskitzeln. Und das hat was damit zu tun, dass man wirklich versucht, auch in einem Meeting vielleicht eben nicht immer die Gesprächsführung ganz vorneweg zu haben, sondern vielleicht Dinge zu erklären und sich dann auch anzuhören, wie das ist. Und manchmal ist es auch gut, nicht bei jedem Meeting mit so einem Teil zu nehmen, sondern einfach mal zu sagen, ich nehme mich da mal zurück. Und man spricht dann in einem kleinen Kreis manchmal über Dinge, weil man natürlich schon in Entscheidungsprozesse eingebunden sein will. Aber ich sag mal, das ist ein Thema, das muss man halt eben sich schon in Ruhe angucken und wie gesagt, man muss halt die Kompetenz im eigenen Unternehmen ein bisschen rauskitzeln. Und ob das funktioniert, ich glaube, das brauchen wir noch ein bisschen, dass man das halt, das ist ein Mindset und auch ein bisschen eine andere Herangehensweise, glaube ich.
Du hast im Vorgespräch uns eine tolle Geschichte erzählt aus deiner Zeit als Jugendtrainer. Hat für mich das Thema Führung unglaublich greifbar gemacht. Kannst du einfach nochmal die Learnings daraus erzählen? Finde ich sehr spannend.
Ja, also ich erzähle mal kurz, was mir passiert ist. Ich war halt eben selber noch relativ jung, habe eine A-Jugend trainiert und wir hatten ein wichtiges Spiel. Und die Jungs kamen morgens alle, jetzt will ich mal sagen, nicht in bester Verfassung an. Und ja, wie es dann immer so kommen muss, es läuft dann auch nicht so, wie es laufen sollte. Spiel geht in die Hose und ja, ich war ziemlich sauer und habe die Jungs dann irgendwann beim Training dann einfach nur noch gescheucht. So. Und habe auch nicht viel mit denen gesprochen, sondern war einfach sauer. So. Und nach dem Training kam dann der Mannschaftsführer zu mir und hat gesagt, du Carsten, wir haben das verstanden, das war okay, das war doof, was wir gemacht haben, aber wir fanden es nicht in Ordnung, dass du nicht mit uns gesprochen hast. Und das fand ich faszinierend, weil es mich eigentlich ein bisschen geprägt hat. Ich habe einfach 2 Dinge erkannt. Das eine ist, du musst immer so offen und zu Leuten sein, dass sie dir so viel Vertrauen entgegenbringen, weil ich fand, das war ein großes Vertrauen, auch zu dir zu kommen und auch ein Thema anzusprechen, was vielleicht nicht wirklich schön ist, weil ich sag mal, das ist ja auch Kritik, die man dann äußert, in dem Fall auch Kritik von der Mannschaft. Und auf der anderen Seite habe ich einfach festgestellt, man muss auch mit den Leuten reden. Also es hilft halt eben nichts, dann nichts zu sagen oder ich sag mal, wenn irgendwelche Sachen nicht in Ordnung sind, nicht anzusprechen, man muss das einfach ansprechen. Das gilt für beide Seiten und das habe ich da schon ziemlich stark gelernt und für mich einfach so eine prägende Situation gewesen für die Zukunft, weil ich finde, das ist wirklich etwas gewesen, was mich in den letzten Jahren immer wieder in Erinnerung gerufen wurde oder was ich mir in Erinnerung gerufen habe, um halt wirklich dann zu sagen, hey, du musst halt eben so viel Nähe haben und ja, trotzdem kritikfähig sein.
Tolle Geschichte. Ja. Eine wahre Geschichte, genau.
Aber wie schön, dass du das so früh in so jungen Jahren schon gelernt hast und sozusagen darauf ja auch dein Führungsstil in gewisser Weise aufgebaut hast oder daraus den gezogen hast. Hast du denn eigentlich immer Führungskräfte gehabt, die einen ähnlichen Führungsstil hatten? Oder hast du auch manchmal welche gehabt, wo du gedacht hast, okay, das mache ich anders?
Also das ist tatsächlich ein Thema, was ganz spannend ist, wenn man Sachen delegiert, dann ist es wirklich so, dass man ja auch da gilt. Ne? Man muss halt eben Vertrauen haben. Und man muss anfangen, Dinge nicht vom Weg her zu denken, sondern vom Ergebnis. Ich habe tatsächlich Führungskräfte gehabt, die sind einfach anders an Sachen rangegangen, als ich das selber machen würde. Es gibt aber nicht immer den Königsweg, sondern man muss halt, wenn man delegiert und wenn man diese Verantwortung weitergibt, man muss das, Führung bleibt ja trotzdem, dass man auch immer nachguckt, wie laufen halt eben Dinge, aber man sollte eben nicht jedes Mal über den Weg diskutieren. Und das war ein Thema, was ich dann irgendwann gelernt habe, weil wenn man dann anfängt, an allen rumzumickeln, dann ist das eben genau das Problem. Die Leute kommen dann ein zu einem und wollen das Problem gelöst haben, weil sie irgendwann einfach anfangen und sagen, ey, das ist eh ein Thema, das bespreche ich lieber mit ihm und mache das so, wie er das für richtig hält. Und in dem Fall war es halt einfach so, dass wir dann das so gemacht haben, dass wir uns wirklich dann darauf geeinigt haben, uns das Ziel anzugucken. Auch das ist ein kleines Learning, wenn ich das kurz noch erzählen darf, das ist auch ganz früh passiert. Eine total simple Geschichte eigentlich. Ich hatte eine Mitarbeiterin, da ging es einfach nur um PowerPoints, ne? Und ich habe immer so eine Art gehabt, das zu machen. Mitarbeiter von mir, die haben das von mir gelernt. Die kamen jetzt neu dazu aus der Beratung und die hat das einfach ganz anders gemacht. Und am Anfang habe ich festgestellt, dass ich mit der immer ständig darüber diskutiert habe, ob das jetzt richtig dargestellt ist oder nicht. Dann habe ich einfach gesagt, das ist doch verrückt. Du bist doch, also ne, man ist ja dann bescheuert, weil man ehrlicherweise eigentlich nur über Inhalte reden sollte und nicht darüber, wie halt eben die Form gemacht wird. Und da habe ich dann irgendwann gelernt, man muss beim Delegieren, das ist eine ganz kleine Geschichte, aber ja, da lernt man einfach manchmal, dass man beim Delegieren auch dann das abgeben muss und auch damit leben muss, dass Leute einen anderen Weg gehen. Das Ziel ist eigentlich das Entscheidende am Ende und da muss man halt eben gucken, wie man da gemeinsam hinkommt und wie man das bewertet.
Sehr schön. Ich würde gerne noch mal jetzt ein bisschen rauszoomen und auf die Branche und die Rahmenbedingungen schauen. Ja. Du hast es auch sehr prägnant formuliert. Nicht der Rohstoffmangel ist das Problem, sondern der Genehmigungsmangel. Erklär doch noch mal, was genau dahinter steckt.
Ja, ich vermute, dass das Thema bei den Genehmigungen ja jeder in seinem eigenen Umfeld auch erlebt. Und momentan ist es halt einfach so, dass wir in Deutschland mittlerweile sehr schwer Genehmigungen nur bekommen. Und wenn wir jetzt mal speziell über die Rohstoffsituation in Deutschland reden, dann reden wir über Genehmigungszeiten, die dauern deutlich länger als 10 Jahre. Und das ist einfach so ein Thema, wenn wir heute versuchen, Dinge zu bekommen, dann dauert es einfach zu lange. Und es ist eben nicht so, dass der Rohstoff nicht da ist, weil er ist da. Und wenn ich jetzt mal speziell über das Thema Gips rede, ist das auch so, Gips in Deutschland ist noch für Millionen Jahre vorhanden. Und der ist nicht nur unter naturschutzfachlichen Themen. Also wir haben natürlich ein Thema mit Naturschutz und man könnte einfach in Landesraumordnungsplanungen halt eben solche Flächen ausweisen. Das wird aber nicht gemacht. Da fehlt manchmal ein bisschen der politische Wille. Und insofern ist das halt einfach ein Thema, was uns gerade wirklich umtreibt, wie wir halt eben auch zukünftig an Genehmigungen kommen, weil den Rohstoff werden wir brauchen. Wir wollen die Häuser bauen, es fehlen 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland, die müssen irgendwie gebaut werden, wir brauchen Baustoffe dazu. Und das kann nicht alles aus dem Ausland kommen. Und ich meine, wir sollten ja eigentlich aus den letzten Jahren gelernt haben. Und deshalb glaube ich, dass wir eben keinen Rohstoffmangel haben, sondern wir haben einfach einen Genehmigungsmangel. Wir müssen einfach wieder mehr genehmigen können und wollen.
Und was braucht es jetzt tatsächlich, um den Herausforderungen wirklich zu begegnen oder wirklich gerecht zu werden?
Tja, Dominik, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist eine schwierige Antwort, weil es ist halt jetzt tatsächlich so, ich glaube, es braucht vor allen Dingen mal den politischen Willen. Also Rohstoffe sind ja eigentlich in einem übergeordneten Interesse. Das muss man halt auch dann wirklich mal so formulieren, vielleicht auch in der Politik, weil das ist ja, wir sind ja, das ist einfach so eine Frage wie Genehmigungsbehörden. Die Bundesregierung kann nicht genehmigen, die Landesregierung geben nur vor, regionale Raumordnungsplanungen genehmigen dann Genehmigungsbehörden. Und da fehlt einfach so manchmal der politische Wille, das in übergeordnetem Interesse halt eben darzustellen, dass es halt eben möglich ist, auch Genehmigungen zu erteilen, Flächen auszuweisen. Mhm. Und ich sag mal, am Ende wollen wir ja gar nicht, dass naturschutzfachlich wertvolle Flächen in Deutschland verschwinden oder so. Das wird uns ja immer ein bisschen vorgeworfen. Das ist eben nicht das Thema. Mhm. Wir wollen halt einfach nur, dass wir auch ja, eine Gesetzeslage haben, in dem wir uns halt eben auch wiederfinden und die Bedingungen, die halt eben auch Behörden brauchen, um Genehmigungen zu können. Also ne, man muss Genehmigungsbehörden haben, die auch genehmigen wollen. So.
Verstanden. Und wie gehst du das jetzt an, eher über Daten und Planungen? Du hast jetzt gerade über Genehmigungsverfahren gesprochen, Prozesse, Stakeholderarbeit, PR-Arbeit oder Investition. Oder was ist für dich der entscheidende Hebel, der den Unterschied macht?
Ja, das ist ja ein abendfüllendes Thema dann am Ende, weil da ja ganz viele Faktoren aufeinander eingreifen. Und das Thema ist halt einfach, ich glaube, wir müssen momentan wieder in die Diskussion kommen, weil ich glaube, bei dem Thema Genehmigungen geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir über die Bedingungen reden von Genehmigungen. Das ist auch okay. Also Umweltschutz, andere Themen, die sollte man schon besprechen. Momentan ist ja eher so, ich will nicht sagen eine Blockadehaltung da, aber es ist halt eben sehr schwierig, wenn ich über 10, 15 Jahre brauche, um Genehmigungen, und es ist halt eben die Genehmigungen, die derzeit laufen, die sind alle in diesem Zeitrahmen, dann ist es halt eben schwierig und uns fehlt halt irgendwann einfach ein bisschen die Zeit, denn ja, vielleicht kann ich das nochmal als Zahl mitbringen. Wir haben so ungefähr 10 Millionen Tonnen Bedarf an Gipsen in Deutschland. Wir haben vor 10, 15 Jahren 7 Millionen davon aus dem Reha-Gips bekommen, dass es dann auch Gas- und Schwefelungsanlagen gibt. So, gibt aber immer weniger Kohlekraftwerke, energiepolitisch umgestellt. Wir sind jetzt in diesem Jahr bei vielleicht 3 Millionen oder im letzten Jahr bei 3 Millionen Tonnen. So, das heißt, diese Lücke muss gefüllt werden. Das kann nicht nur mit Recycling funktionieren, sondern auch mit anderen Dingen. Und deshalb müssen wir einfach dieses Bewusstsein schaffen wieder, und zwar auch in die Bevölkerung, dass man das eigentlich braucht, dass wir halt eben einfach schauen müssen, wie wir das halt hinbekommen. Aber ohne politischen Willen geht's halt leider einfach nicht, weil die Rahmenbedingungen werden von der Politik gemacht. Und die müssen sich halt eben so angepasst sein, dass wir auch wieder in der Lage sind, Genehmigungen zu machen. Und das, wie gesagt, ist ein Thema, und da müssen wir halt eben, wir sprechen mit Behörden, wir versuchen halt eben auch über Bedingungen zu sprechen und zu sagen, was braucht ihr, was wollt ihr von uns, damit wir halt eben das umsetzen können. Und dann sind wir auch bereit, das zu machen. Industrie in Deutschland ist ja etwas, was auch in den letzten Jahren immer in der Lage war, auf Veränderungen zu reagieren. Auch das wollen wir gerne tun, aber wir müssen bis dahin kommen. Das ist leider halt eben ein bisschen das Problem. Deshalb versuchen wir natürlich ganz viel mit Politik und auch mit Bevölkerung zu sprechen, um einfach ein bisschen erstmal vor allen Dingen zu schärfen, wie die Lage halt eben ist.
Sind das auch die wichtigsten Stepstones sozusagen, erstmal die Gespräche jetzt zu führen? Oder was hast du für dich priorisiert? Und was, wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen, würdest du sagen, okay, das läuft, wir sind auf Kurs?
Also das Thema ist ja ein bisschen so, was sind so die Themen, die uns bewegen? Und ich hatte ja am Anfang gesagt, ne, vieles vertraut, alles trotzdem neu. Und ich glaube, das Thema Rohstoffsicherung ist ein großes Thema, habe ich gerade schon mal gesagt, Genehmigungslage. Wir haben uns selber jetzt hier einfach verstärkt, weil wir gesagt haben, das schaffen wir nicht mehr mit denen Personal, was wir so haben. Also insofern haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Stelle aufgebaut, einen Geologen, der sie uns da halt eben bei hilft, dieses ganze Thema zu machen. Dann ist Energie ein Riesenthema. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Energiepreise, man sieht das gerade wieder steigen, gerade CO2-Steuer. Also wir sind natürlich ein energieintensives Unternehmen und da müssen wir auf jeden Fall ran. Das ist ein Thema. Auch die beiden fallen jetzt in mein Ressort tatsächlich rein und die übergeordnete Unternehmenssteuerung, weil am Ende geht es ja darum, wir müssen uns ja von der Verantwortung, ein Unternehmen seit 30 Jahren zu kennen, lösen und einfach neue Möglichkeiten aufbauen, andere Kennzahlen, mit denen man halt eben ein Unternehmen steuern kann, das mir halt hilft, das Unternehmen zu steuern und auch allen anderen helfen wird, dieses Unternehmen mit zu steuern. Und das sind so die Dinge, die wir auf jeden Fall jetzt angehen müssen. Ich würde sagen, bei der Rohstoffsicherung wird es schwierig werden. Wenn wir in einem Jahr hier sitzen, werde ich dir wahrscheinlich immer noch nicht sagen können, ob wir jetzt das bekommen oder nicht. Auch, ja. Das wird wahrscheinlich eher ein langwieriger Prozess sein. Beim Energiemanagement glaube ich schon, dass man einfach schaffen muss, von den Themen runterzukommen. Die Energieintensiv. Ich kann halt eben chemische und auch Prozesse natürlich nicht umwandeln. Das heißt, wir werden immer Energie brauchen, aber es gibt ja Lösungen und Möglichkeiten, die wir haben. Da müssen wir Energie reinstecken und halt eben auch Energieeinsparungen halt eben erzielen. Und ich glaube, dass das Thema schon etwas ist, was man über auch KPIs halt eben irgendwann ermitteln kann. Also da sind wir schon jetzt dran, das Thema auf jeden Fall auch deutlich intensiver zu betreiben. Und ich glaube, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen würden und hier sitzen würden und hätten ein Berichtswesen, mit dem man halt tatsächlich mit wesentlichen Kennzahlen das Unternehmen steuern kann, dass wir da halt eben tatsächlich schon eine ganze Menge erreicht haben, um uns halt eben auch für die Zukunft zu wappnen und wieder gute Entscheidungen für die nächsten 10 Jahre zu treffen.
Dann freue ich mich, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen.
Ja, genau. Was uns zur Abschlussfrage führt, Carsten. Was würdest du gerade jungen Führungskräften für einen Tipp geben, die an so einem Entscheidungspunkt stehen? Was hat dir bei solchen Übergängen am meisten geholfen? Und welcher Rat würdest du jemand geben, der gerade in einer neuen Führungsrolle startet und in ein ähnliches Umfeld kommt oder sich an die Entscheidungswege gewöhnen muss?
Boah, das mit dem Rad ist ja manchmal vielleicht ein bisschen zu vieles Guten, aber weil du schon gesagt hast, Dominik, Lessons learned, ne? Was hat man halt eben selber geholfen? Also es gibt so ein Thema, das hat mir auf jeden Fall geholfen, das ist immer so, gehe mit anderen Menschen so um, wie du auch mit wie du selber umgegangen werden willst. So, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet. Und Führung hat immer was mit Menschen zu tun. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Entscheidungen sind halt manchmal nicht einfach. Und das ist auch so. Und man darf eben auch Dinge, die nicht gut funktionieren, muss man ansprechen, weil Veränderungen kann nur passieren, wenn man sich verändert oder wenn man was anders machen will. Und deshalb muss man das halt eben ganz früh auch mit Leuten diskutieren und halt auch besprechen. Und ich glaube, gerade dieses Thema Umgang ist gerade in der Führung wichtig, weil man sollte niemanden so behandeln, wie man selber nicht behandelt werden will. Ich glaube, das ist für mich ein ganz zentrales Thema gewesen und das ist auch ein etwas, was auch in Familienunternehmen, glaube ich, wenn wir wieder bei dem Thema Werte sind, ein ganz großes Thema ist. Was mir immer noch sehr geholfen hat, ist manchmal einfach ein bisschen Zeit zu nehmen, nochmal Dinge zu reflektieren und auch sich selber ein bisschen in seinen Gedanken zu sortieren. Ich glaube, so Klarheit von sich selber ist sehr wichtig. Man muss ja überzeugt sein von einer Entscheidung, die man selber trifft. Das ist ein Thema, was ich auch für mich immer so gehabt habe. Wenn man, das Thema liegt, glaube ich, noch tiefer, weil man eigentlich sagen muss, zieh dir nicht alles auf den Tisch, weil du musst die Zeit haben, auch über Entscheidungen nachzudenken. Wenn man anfängt, Mädchen für alles zu werden am Ende, dann hat man so viel zu tun, dass man aus dem operativen Geschäft gar nicht mehr rauskommt. Führungskraft ist halt eben die meiste Zeit, sollte man sich mit seinen Mitarbeitern beschäftigen und nicht mit Doings, die man selber macht. Und das ist auch etwas, was wir hier in dem Unternehmen einfach versuchen, den Führungskräften beizubringen, zu sagen, hey, du musst dir die Zeit einfach nehmen. Und man muss sie sich halt eben suchen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man mit immer berücksichtigen sollte. Und am Ende, glaube ich, das hat mir mal ein Kollege gesagt, hat eben keine Entscheidung ist die schlechteste Entscheidung.
Absolut. Das ist auch
so, ja.
Aber wie schön, dass du jetzt an dieser Position sitzt und das sozusagen vorleben kannst, auch für die anderen Führungskräfte und für die Mitarbeiter, weil das, du sagst, reflektiert, das spürt man absolut. Und ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für den tollen Einblick, sehr sympathisch und ja, eine sehr absolute Bereicherung. Vielen Dank, Carsten.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und danke mich auch nochmal, dass ich an dem Podcast teilnehmen konnte. Und also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das muss ich schon sagen. Und ich finde es ein tolles Format. Das möchte ich euch auch nochmal wiedergeben. Ich habe jetzt ein paar Sachen tatsächlich auch gehört und es sind ganz viele spannende Themen. Und ich glaube, man kann da wirklich aus jedem Bereich ein bisschen was mitnehmen.
Schön, dass du dabei warst, Carsten. Und ja, dir weiterhin alles Gute.
Danke.
Also, vielen Dank. Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos, die stehen ja unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.